SRF 2 Kultur.
Musik für einen Gast, heute mit Markus Knoblauch, ehemaliger Chefarzt am Spital in Männedorf. Vor 78 Jahren ist er in Alexandria geboren, als Kind Schweizer Auswanderer, hat dann in der Schweiz Medizin studiert und, obwohl er pensioniert ist, hilft er noch immer in Spitälern und Arztpraxen aus. Mein Name ist Barbara Bührer. Markus Knoblauch, haben Sie Angst davor, dass Ihre Agenda einmal leer sein könnte?
Eigentlich Angst davor habe ich nicht, weil das hat sich noch gar nie ereignet. Ich kann mir es gar nicht vorstellen. Als ich pensioniert wurde, habe ich absichtlich gar nichts abgemacht. Und ich habe mich nie gelangweilt und die Agenda hat sich von selbst gefüllt.
Ja, ich weiß das. Ich habe einen Blick in Ihre Agenda werfen dürfen und ich war schon ein bisschen erstaunt. Ein 78-jähriger Mann, der eine Agenda hat, die voll gefüllt ist. Das hat fast keinen leeren Platz. Weshalb?
Ja, das ist entgegen allen meinen Absichten, ist das so gekommen. Ich habe, als ich pensioniert wurde, alles weggegeben, alle Bücher weggegeben, alle Tausende von Dias weggeworfen, bin aus dem Ärzteverband, aus dem Fachverband zurückgetreten, aus dem Vorstand und so weiter. Und dann, 1,5 Jahre nach meiner Pensionierung, kam mein Spital und fragte mich, ob ich wieder einspringen würde, weil einer meiner Nachfolger weggegangen ist. Und beim eigenen Spital, wo sie glücklich waren, da können sie nicht Nein sagen. Dann bin ich halt wieder gegangen und das war sehr schön und so hat das begonnen. Dann wurde ich immer wieder gefragt, ob ich eine Vertretung übernehmen könnte in Praxen, in Spitälern und ja, ich mache das mit Freuden. Das war ja dann auch nicht dauernd. Und das war ein reduziertes Pensum. Ich habe immer noch viel Freizeit daneben gehabt.
Ich habe gedacht, dass Sie vielleicht mit der Langeweile nicht so gut umgehen können oder mit der Leere.
Ich habe mich nie gelangweilt in meinem Leben. Auch in diesen 1,5 Jahren, da ich nichts im Termin hatte, im Kalender hatte, habe ich mich nie gelangweilt. Ich kann lesen, ich kann Musik hören, ich kann Sport treiben, ich kann meine Frau und ich gehen häufig an Ausstellungen, Auktionen. Also ich langweile mich nicht.
Gibt es aber trotzdem immer wieder Menschen, die zu Ihnen sagen, Markus Knoblauch, jetzt sind Sie 78, können Sie nicht loslassen?
Ja, das stört mich auch, dass die Leute das sagen. Die sagen, das ist einer von denen, die nicht aufhören können. Dabei, ich werde ja gefragt, ich könnte Nein sagen, aber ich mache es, weil es mir Freude macht. Aber das ist ja nur ein Teil meiner Tätigkeit, diese berufliche Aktivität, die ich noch habe.
Genau, Sie singen zum Beispiel?
Ich singe, im Chor natürlich, ja. Dann bin ich eben Präsident einer Kirchgemeinde. Das beschäftigt mich natürlich stark. Das gibt viel zu tun. Aber auch das ist eine schöne Tätigkeit, das muss ich sagen.
Mögen Sie sich, können Sie sich an Ihren letzten Arbeitstag erinnern? Als Sie zum letzten Mal quasi in Ihrem Büro gewesen sind, alles zusammengepackt haben und als zum letzten Mal die Türe hinter Ihnen zugefallen ist. Was war das für ein Gefühl?
Ich hatte noch gerade Dienst gemacht über Nacht und dann hörte es auf. Ich hatte natürlich von vorher aufgeräumt, das war alles bereit. Ich glaube, es war hauptsächlich ein Gefühl der Zufriedenheit und der Dankbarkeit, dass das alles, all die Jahre so gut gegangen ist. Wissen Sie, ich hatte immer ein gutes Team, sowohl bei den Ärzten wie bei den Krankenschwestern, sage ich jetzt heute noch, beim Labor, überall. Das waren so gute Teams, man hat so gut zusammenarbeiten können. Dann hatte ich nie einen Prozess, es ist nie etwas Schwerwiegendes passiert, das ist auch wichtig. Also ich hatte hauptsächlich ein Gefühl der Zufriedenheit, dass es alles so gut gegangen ist.
Eine gewisse Erleichterung auch.
Bis zu einem gewissen Grad, das kommt. Erstaunlicherweise ist das mit dem Alter gekommen, dass man gesagt hat, wenn jetzt nur nicht noch etwas passiert. Früher hatte ich das nicht, da war man selbstsicher. Aber mit der Zeit kommt dieses Gefühl schon.
Sie haben kurz vorher angesprochen, Musik ist Ihnen wichtig. Sie haben heute ja auch Musik mitgebracht. Das erste Stück, das wir hören von Jan Dischma Selenka Christi Eleison aus Missa Votiva in E-Moll, möchte ich von Ihnen wissen, was löst diese Musik in Ihnen aus?
Also es ist eine Sopranarie und ich finde, diese Sopranarie ist eines der schönsten Beispiele für mich, Freude auszudrücken. Und zwar, es ist kein Temperamentsausbruch, wie man auch Freude darstellen kann, sondern es ist eine, ich sage dem, eine gebändigte Freude, eine Freude, die in eine Form gegossen ist, die nachhaltig ist, die man immer wieder neu genießen kann. Ich denke, eine derartige Freude ist quasi wie das Ziel des Lebens, so etwas erleben zu können. Und das hat dieser Selenka hat das in dieser Arie ausgedrückt. Thank you.
Markus Knoblauch, was ging Ihnen jetzt durch den Kopf, als Sie dieses Christi Eleison von Selenka gehört haben?
Mich berührt immer wieder diese erfüllte Freude in dieser Melodie und diese Sängerin singt das auch so entsprechend schön. Ich glaube, so sollte man am Ende eines Lebens auf das Leben zurückblicken können. Das wäre das Ideale.
Über das Ende des Lebens, wie man zurückblicken kann oder wie Sie selber zurückblicken, über das reden wir dann später noch. Markus Knoblauch, Sie sind vor 78 Jahren in Alexandria geboren und aufgewachsen. Das war in der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Wenn Sie heute Bilder sehen über die Gewalt in Ägypten, Bilder von kriegsendlichen Zuständen, von toten Menschen, wie bewegt Sie das?
Mich schmerzt das natürlich schon. Ich habe ja dieses Volk in meiner Kindheit kennengelernt und jetzt im Alter auch wieder. Und das sind so, wie das Volk immer ist, so liebenswürdige, spontane, freundliche Leute, denen es ja so schlecht geht. Das schmerzt sehr.
Wie bringen Sie diese Bilder von heute mit Ihren Erinnerungen zusammen von damals?
Ich muss sagen, es gab schon damals Unruhen. Ägypten war ja damals quasi ein englisches Protektorat. Also da waren immer die fremden Herren da und auch wir Europäer, wir waren letzten Endes die Herren dort. Das waren koloniale Zeiten und das Volk hat sich auch damals immer wieder so ein bisschen erhoben. Und dann verlieren sie schnell die Kontrolle. Das ist halt so.
Was hat Sie geprägt in Ihrer Kindheit, wenn Sie so zurückdenken?
Kinder haben ja ein ausgesprochenes Gerechtigkeitsempfinden. Und wir, ich habe das gesagt, wir waren die Kolonialen, letzten Endes die Herren in diesem Lande. Uns ging es gut, uns Europäern. Aber als Kind hat mich immer dieses soziale Gefälle, das hat mich gestört.
Können Sie das beschreiben? Können Sie das in Worte fassen?
Wir hatten Angestellte zu Hause und meine Eltern waren sicher sehr gut zu ihnen. Streng, aber sehr gut. Man sorgte für die Familie, man bezahlte die Schulen, die Krankenhausaufenthalte, die Hochzeiten der Kinder. Aber es waren eben gleichwohl, es war eine, fast eine andere Klasse, Leute. Und ich mag mich erinnern, als ich war wahrscheinlich im Kindergarten, da war ich einmal bei Nachbarn und weil man nicht alleine auf die Straße durfte, wurde der Gärtner geschickt, mich heimzuholen.
Der ägyptische Gärtner.
Der ägyptische Gärtner. Ein älterer, bestandener Mann. Und unterwegs kam wieder dieses Gefühl über mich, dieser Ungleichheit. Und dass man da nichts dagegen machen kann, das war mir auch klar. Und dann habe ich ein Tabu gebrochen und diesem Mann die Hand gegeben. Und wir sind Hand in Hand nach Hause gegangen. Und ich spüre noch heute, wie er gezögert hat, meine Hand in seine Hand zu nehmen, weil das war ein Tabu für ihn und für mich. Aber er hat das dann richtig verstanden und hat meine Hand festgedrückt und so sind wir bis in die Nähe unseres Hauses gegangen und dann haben wir uns wieder getrennt.
Was hätten Ihre Eltern gesagt, wenn sie das gesehen hätten?
Ich glaube, wir wären beide bestraft worden, er und ich. Das waren Tabubrüche.
Vielleicht müssen Sie mal erzählen, wie überhaupt Ihre Eltern dazugekommen sind, aus der Schweiz auszuwandern. Nämlich, es war ja so, dass die beiden sich vorher nicht gekannt haben in der Schweiz.
Ja, das ist in der Tat so. Mein Vater wurde von seinem Onkel, der in Ägypten ein Baumwollgeschäft, Exportgeschäft betrieb, in die Schulen geschickt, ins Ausland geschickt und dann als quasi sein Compagnon nach Ägypten geholt. Und man muss sagen, das waren ja die 20er Jahre des letzten Jahrhunderts. Es war Krisenzeit in Europa. Und das war also eine große Chance für meinen Vater. Und meine Mutter, die war Kindergärtnerin und die hat sich als Erzieherin bei eben diesem Onkel anheuern lassen, um dessen Kinder zu erziehen. Und so haben sich die beiden kennengelernt. Sie sind also unabhängig voneinander dort hinuntergegangen. Und für meine Mutter, das war natürlich eine mutige Tat. Gegen den Willen ihrer Familie und so ist sie dort in dieses Ägypten gezogen.
Was haben Ihnen Ihre Eltern denn von der Schweiz erzählt? Ich denke, das ist ja noch schwierig als Kind. Man hat Schweizer Wurzeln, lebt in Ägypten und weiß vielleicht nicht so recht, wohin man gehört.
Wir wurden natürlich völlig schweizerisch erzogen. Wir mussten zu Hause Schweizerdeutsch sprechen, ob schon mal in der Schule Französisch sprach. Aber es war eine Schweizer Schule. Wir waren alle 120-prozentige Schweizer.
Also mehr als 100%?
Ja, mehr als 100%. Am 1. August sind wir alle in der Tracht und im Mutzli erschienen. Also man war sehr patriotisch. Man war sehr patriotisch, ja. Und wir kannten die berühmten Berge und Städte von Bildern, das lernten wir alles, wir kannten das sehr gut. Und als wir dann nach dem Krieg zum ersten Mal in die Schweiz kamen, da war ich bitter enttäuscht, weil das so einfach war. Wir hatten es viel besser in Ägypten.
Also einfach in Form von was? Also was Beispiel, hat Sie da
ich
gestört?
Mag mich erinnern, als wir in Chiasso in einem Gasthof ankamen, da hatte es kein fließendes Wasser in diesem Gasthof. Man brachte uns warmes Wasser so in Schüsseln ins Zimmer. Und ich dachte dann für mich, ist das diese Schweiz?
Von der Zuhause wir immer gesprochen haben. Und
ja, als das Paradies. Zu Hause hatten wir heißes Wasser im Badzimmer und so.
Ihren Eltern schien ja sowieso besser, dass ihre Söhne, wenn sie mal 13-jährig sind, zurück in die Schweiz zu schicken. Zurück in die Schweiz, in die Schule, nach Bern. Ich stelle mir das jetzt noch schwierig vor, als Teenager in die Schweiz zu kommen, getrennt von den Eltern. Wie war das für Sie?
Ja, das war sicher nicht so einfach. Wir mussten uns quasi wie selbst behaupten, von Kindesbeinen an. Aber das war auch eine Herausforderung. Wir lebten ja so bei Witwen in sogenannten Pensionen. Das waren in der Regel Witwen, die konnten sich ihr Haus erhalten, indem sie die Zimmer ausmieteten, kochten für die Pensionäre und dann kamen noch häufig Leute zum Essen zusätzlich von auswärts. Also man war eine große Gesellschaft und da musste man sich bewähren in dieser Gesellschaft. Das war sehr anregend.
Markus Knoblauch, das Schweizerische, Ägyptische, das verbindet sich ja im nächsten Lied. Was hören wir genau?
Wir hören von Mani Matter, der Sidi Abdel Assar von El Hama. Das hat mich, als Mani Matter dann überhaupt bekannt wurde, hat mich das so an Ägypten, an diese fremde Welt erinnert. Ich wurde ja dann, als wir in die Schweiz kamen, da wurde man helvetisiert. Und das Ägypten ist dann schon so ein bisschen verschwunden in der Kindheit, in den Erinnerungen. Und dieses Lied hat mich dann ein bisschen erinnert. Aber auch das Berndeutsche ist natürlich schön dran und der bernische Humor. Ich habe ihn selbst nicht gekannt, aber seine Frau, die entgegen seinem Lied sowohl eine hübsche wie eine gescheite ist, die war mit mir 4 oder 5 Jahre im Gymnasium. Ich kenne sie also gut.
Wir hören eine Live-Konzertaufnahme aus dem Fotoi-Theater in Basel von 1972.
Ja, vielleicht noch zum Abrunden. Eins, was ein bisschen Exotisches ist. Es ist so, ich war vor etwa 1,5 Jahren in Tunesien in der Ferie. Dann bin ich in ein Oasenstädtchen reingekommen, das heisst El Hama. Und der Name El Hama, da hat man es dort so angetan und auch die ganze touristisch-arabische Atmosphäre. Und das hat dort mit der Zeit ein Lied gegeben, das eine Art arabische Ballade ist. Der Sidi Abdel Assar von El Hama. Man kann nicht sagen, dass es ein sehr ernster Beitrag ist zu der arabischen Frage. Aber ich singe es jetzt gleich. Der Sidi Abdel Assar von El Hama hat mal am Morgen früh noch im Pyjama in der Strasse vor der Moschee 2 schöne Augen gesehen. Das ist der Anfang worden von seinem Drama. Sie war Tochter von Mohammed Mustafa. Der Abdel Assar hätte nicht mehr schlafen bis er bei Mohammed um die Hand angehalten hat und gesagt, ich biete 150 Schafe an. Der Mohammed hat geantwortet bei Allah, es freut mich, dass meine Tochter dir hat gefallen. Doch wert ist sie, meine Seele, 220 Kamel, und drunter kann ich dir sie auf keinen Fall lassen. Da hat der Abdel Assar gesagt, o Sidi, auf so einen teuren Handel gang ich nicht ein. Ist fort, hat gleich drauf schon eine billigere genommen, die nicht so schön war, dafür eine gescheite. Doch wenn es Nacht wird über der Sahara, schaut er der Mond am Himmel hell und klar an und trauert hier und da den schönen Augen an und denkt, hätte ich doch früher anfangen sparen.
Mani Matter, der Sidi Abdel Assar von El Hama, gewünscht von Markus Knoblauch, ehemaliger Chefarzt am Spital in Menedorf. Markus Knoblauch, Sie singen nicht nur in einem Chor, Sie spielten auch Klavier.
Also wir durften alle ein Instrument lernen als Kinder. Und das Klavier, mein Vater spielte gut Klavier, das Klavier hat es mir immer sehr angetan. Und ich hätte fürs Leben gerne gut Klavier gespielt. Und ich habe bis ich 18 war, habe ich Klavierstunden genommen und habe es einfach auf keinen grünen Zweig gebracht. Ich habe dann viel später gemerkt, dass ich einfach bewegungsmäßig nicht begabt bin.
Wäre Musik denn zu jener Zeit, mit 18 oder so, wäre das auch eine Möglichkeit gewesen, sich beruflich zu verwirklichen? Als Traum?
Nein, das habe ich mir nie überlegt. Ich habe zwar gute Freunde gehabt unter Musik und meine Frau ist Musikerin, aber damals wusste ich das noch nicht natürlich. Aber nein, das war nie eine Option für mich. Ich liebte die Musik, aber selbst Musik zu machen, das traute ich mir nicht zu.
Sie mussten sich damals, das haben Sie mir erzählt im Vorgespräch, nach dem Gymnasium in Bern entscheiden. Entweder ich studiere Theologie oder Medizin. Sie haben sich für Medizin entschieden. Wären Sie ein guter Pfarrer geworden?
Das kann niemand sagen. Aber für mich war das eine schwierige Entscheidung. Ich habe dann mich zur Medizin entschlossen, weil ich Angst hatte, dass ich als Pfarrer vielleicht nicht mehr so überzeugt war von dem, was ich erzählen müsste. Oder dass ich mich anders entwickeln würde. Oder auch, dass ich bequem würde.
Was heißt bequem in diesem Zusammenhang?
Das heißt, dass man, wie soll ich sagen, in der Entwicklung nicht weitermacht, den bequemen Weg geht. Das kann man ja auch in einem derartigen Beruf. Das wollte ich nicht. Und andererseits die Medizin, das hat mich auch fasziniert. Und ich musste, das wusste ich auch, ich musste etwas haben, das mich dauernd herausfordert, ohne dass ich bin eher eine bequeme Persönlichkeit und also ich musste etwas haben, das wie ein Stachel dauernd da ist. Und das ist dann schon gut gekommen auf diese Art und Weise.
Also es war der richtige Entscheid
damals? Es war sicher für mich der richtige Entscheid, ja.
Ich habe Sie gefragt, ja, ob Sie ein guter Pfarrer geworden wäre. Andersherum könnte ich Sie fragen, sind Sie denn ein guter Arzt geworden?
Ich kann nur sagen, ich war ein glücklicher Arzt. Das müsste man die Patienten fragen oder meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Aber ich war ein glücklicher Arzt, ja.
Was steckt hinter diesem glücklichen Arzt?
Ganz ursprünglich hat ja jeder, der Medizin studiert, der will irgendetwas helfen, etwas tun für die anderen. Mit der Zeit merkt man dann, dass man nicht immer nur etwas tun kann, dass man vielleicht besser mal nichts tut. Mit der Zeit spielt wahrscheinlich die Solidarität, jetzt in der Medizin mit dem Kranken, aber auch sonst im Leben die Solidarität, die größere und vielleicht wichtigere Rolle sogar. Und das muss dann Hand in Hand gehen, denke ich. Es ist schön, dass wenn man etwas tun kann, Idealfall der Chirurge, der etwas tut, der etwas flickt und so, aber auch der Internist kann eben etwas tun, aber es braucht dann die Solidarität mit dem Mitmenschen. Das ist etwas wichtig. Und wenn man das kann, wenn das gelingt, dann ist man glücklich.
Wovon träumten Sie denn nach dem Medizinstudium? Träumten Sie vom praktizierenden Arzt in einer kleinen Praxis, vom Forscher, von Karriere machen oder eben von demjenigen, der in Afrika hilft?
Also zuerst wollte ich Allgemeinpraktiker werden, dann war ich in Paris in einem geburtshilflichen Spital, dann wollte ich Geburtshelfer werden, ich konnte jede Nacht 3 bis 4 Kinder zur Welt bringen, das war so schön. Und dann eröffnen sich so Möglichkeiten und dann machen sie plötzlich etwas ganz anderes. Man kann eben alles schön finden, wenn man sich damit abgibt. Wenn man das ernst nimmt, sich in etwas hineinkniet, dann wird das plötzlich schön. So bin ich Internist geworden, Magen-Darm-Spezialist, Leber-Spezialist. Aber das war nicht vorgeplant, das ergibt sich.
Also der Weg war offen, es war nicht eine Karriereplanung im Hintergrund.
Es war völlig offen. Ich habe auch nie Karriere machen wollen, ich habe nie daran gedacht. Das ist alles so gekommen.
Sie haben gesagt, es hätte Sie vieles interessiert, vielleicht sogar der Chirurg, aber Sie sind jetzt Internist, also Magen-Darm-Spezialist. Jetzt müssen Sie mir mal sagen, Sie haben Tausende von Därmen gesehen. Was fasziniert Sie denn noch an diesem Darm?
Also erstens ist es, einen Darm zu spiegeln, ist ja technisch relativ schwierig. Ich sage immer, jeder Darm hat seine Schwierigkeit. Die einen am Anfang, die anderen am Ende, die anderen in der Mitte. Also die technische Herausforderung muss man meistern. Und dann zeigen sich natürlich viele Krankheiten am Darm. Der Darm hat seine Krankheiten. Und heute können wir ja auch quasi so mini-chirurgisch tätig sein, das heißt Polypen herausnehmen und so weiter. Also das ist eine faszinierende Tätigkeit.
In diesen Darm hineinzusehen.
Mhm. Und das ist auch wunderschön, wenn Sie einmal einen Film gehabt haben, wenn der Darm sauber ist, ist das ästhetisch wunderschön. Ja.
Markus Knoblauch, kehren wir zurück zur Musik. Sie haben gesagt, Sie seien zu wenig begabt gewesen, Pianist zu werden. Jetzt haben Sie uns ein Musikstück mitgebracht, das an jene Zeit des Klavierspielers Knoblauch erinnert.
Das ist eine Scarlatti-Sonate und das war quasi der Höhepunkt. Es ist ein ganz einfaches Stück, aber es war der Höhepunkt meiner pianistischen Entwicklung. Und darum muss ich immer lachen, wenn ich das höre, weil weiter habe ich es nicht gebracht als das.
Domenico Scarlatti-Sonate in D-Moll, gespielt von Dino Lippatti. Markus Knoblauch, ehemaliger Chefarzt am Spital in Männedorf, zu Gast in «Musik für einen Gast». Hat es jetzt ein bisschen in den Fingern gezuckt beim Zuhören?
Ich erinnere mich noch so gut, als ich dieses Stück dem Gatten meiner Klavierlehrerin vorspielen musste, weil sie auch den Eindruck hatte, das hätte ich jetzt gut gespielt. Das war so quasi der Höhepunkt von dem, was ich erreichen konnte. Er war der berühmte Komponist Sándor Veres, sie war eine berühmte Pianistin und sie hat sich enorm Mühe gegeben um mich, aber es ist dann nicht weitergegangen. Meine Entwicklung ist stehen geblieben.
Etwas ganz Zentrales in Ihrem Leben ist der Glaube. Sie haben uns ja erzählt, dass Sie sich als junger Mann überlegt haben, Theologie zu studieren. Woher kommt dieser Glaube?
Das ist eigentlich schwierig zu sagen. Ich hatte sicher eine sehr gläubige Mutter, die uns so religiös erzogen hat, aber hat meine Brüder ja gleich erzogen wie mich. Und mich haben einfach religiöse Fragen schon sehr früh umgetrieben, kann man sagen.
Was waren das für Fragen?
In der Jugend, man will ja, man hat so seine Ideale, man will alles gut machen, man will gut sein und man merkt dann, dass man das gar nicht erreicht, dass man nicht das macht, was man möchte, dass man sogar das macht, was man nicht möchte. Und das kann einen Jungen, aber sicher auch einen, in jedem Alter, einen zur Verzweiflung bringen. Und dann kann man entweder resignieren oder man kann quasi egoistisch werden oder man muss einen Weg finden, der einen leben lässt.
Und diesen Weg haben Sie gefunden,
ich denke,
im Glauben?
Ja, ich glaube. Obschon sich dieser Glaube immer wandelt, das ist heute nicht mehr das Gleiche wie damals. Fragen Sie mich nicht genau, was ich glaube längst nicht mehr alles, was die Kirche in 2000 Jahren angesammelt hat. Es gibt ganz so wenige zentrale Sachen, die sind wichtig und mit denen, die helfen einem durchs Leben kommen.
Also das heißt, Sie finden immer wieder Antworten im Glauben?
Ich glaube schon, ja. Das hat mir in meinem Leben, in Bewährungsproben, in schwierigen Situationen, im Beruf immer wieder weitergeholfen.
Ja. Das wollte ich Sie eben fragen, also wie integrieren oder wie integrierten Sie den Glauben in Ihr Leben und vor allem in Ihre Arbeit als Arzt?
Als Arzt, wir kamen gerade als Internisten ja mit vielen Patienten in Kontakt, die sterben mussten. Die waren dem Tod geweiht, wir mussten sie begleiten. Und wenn man etwas glauben kann, dann erleichtert einen das natürlich, weil die ganze Verantwortung lastet nicht mehr auf ihnen. Man muss dem Patienten gar nichts davon sagen, aber es erleichtert ihnen diese Arbeit.
Ja. Wie haben Sie das gemacht?
Ja, das ist ganz schwierig zu sagen. Ich denke, es gibt einem eine Kraft, durchzuhalten. Es gibt einem eine Zuversicht, die sich irgendwie auf den Patienten überträgt. Und es gibt einem die Möglichkeit, echt solidarisch mit dem Patienten zu sein. Ihn spüren zu lassen, dass man an seinem Schicksal Anteil nimmt. Das ist vielleicht das Allerwichtigste.
Sie haben es gesagt, der Arzt ist ja auch mit dem Tod konfrontiert. Und wenn Sie nun ein Leben nicht retten konnten oder können, hat Sie das jetzt näher zu Gott und dem Glauben gebracht oder vom Glauben entfernt, vielleicht mit den Zweifeln? Wieso hat das Gott zugelassen?
Ich glaube, das sind Fragen, die berühren natürlich jeden Menschen. Warum gibt es das? Warum gibt es den Tod, das kann man noch annehmen, weil das ist etwas Natürliches letzten Endes, das uns nicht passt, aber es ist etwas Natürliches. Aber alles Schlechte oder die Unglücke, das ist schwierig zu verstehen. Und letzten Endes können wir das auch nicht ganz verstehen. Ich glaube, das muss man auch zugeben. Ein gläubiger Mensch versteht vieles nicht und er muss das akzeptieren. Ohne Zweifel wächst man nicht.
Gehen wir noch einen Schritt weiter. Konnten oder könnten Sie es als Arzt und eben auch als gläubiger Mensch zulassen oder verantworten, wenn jetzt ein schwerkranker Mensch Sie bäte, ihn sterben zu lassen? Oder sogar ihm beim Sterben zu helfen?
Sie meinen nachhelfen?
Nachhelfen.
Gut, ich glaube, das würde ich immer noch nicht machen. Aber ich habe natürlich in dieser Zeit auch eine große Entwicklung mitgemacht und durchgemacht. Ich wurde noch erzogen und das kam natürlich von der Tatsache, dass wir seinerzeit vor 60 Jahren nur sehr wenige Mittel in der Hand hatten. Und dann war unsere Aufgabe nach Leben erhalten, unter allen Umständen. Und dann, je mehr Mittel wir in der Hand hatten, umso fragwürdiger wurde manchmal dieses um alles in der Welt Leben erhalten. Wir kennen ja diese Problematik. Und da muss ich sagen, da habe ich auch gelernt, die Ethik kann sich wandeln. Heute haben wir eine andere Ethik als damals. Heute können wir jemanden sterben lassen. Was ich immer noch nicht könnte, ist eben nachhelfen. Und ich denke, wir haben Medikamente und Möglichkeiten genug für die allermeisten Fälle, dass man das nicht machen muss. Aber das würde ich immer noch ablehnen.
Also Sie finden, jeder Mensch muss den Weg bis zum Tod gehen?
Ja, selbstverständlich. Aber ich lasse ihm schon die Freiheit, wie er das machen will. Aber nachhelfen, das würde ich immer noch nicht.
Wie möchten Sie denn selber einmal sterben?
Also es hat jedermann Angst vor den Schmerzen oder vor der, wenn Sie denken, dass man, wenn man nicht mehr sprechen könnte oder gelähmt ist, vor dem hat jedermann Angst. Und ich denke, ein Arzt vielleicht noch mehr als andere, weil er sich das alles vorstellen kann. Ich hoffe einfach, es gehe gnädig zu. Mehr kann ich nicht sagen.
Gut, der nächste Musikwunsch hat auch etwas mit dem zu tun, worüber Sie jetzt gesprochen haben. Wolfgang Amadeus Mozart habe für Sie etwas unendlich Tröstliches und Aufhellendes.
Mozart ist für mich der Inbegriff der schönen Musik, das muss ich sagen. Und was wir jetzt hören werden, ist der Mittelsatz eines Klavierkonzertes. Und dort ist so viel Sinnbild des Lebens drin. Wir hören, wie das Klavier, also das wäre quasi der Protagonist, mit dem Orchester in diesen Satz hineingeht. Und dann wird das Klavier wird immer einsamer. Das Orchester verlässt das Klavier. Ich stelle mir jeweils vor, wie wenn jemand durch eine Kirche geht und dann in den Chor, langsam zum Chor kommt und er geht ganz alleine zuletzt und plötzlich tritt er durch ein imaginäres Tor in eine neue Welt. Dann hört der Satz auf und dann beginnt dieser Protagonist, das Klavier, plötzlich ein neues Leben. Ist ein neues Leben da, das Orchester kommt wieder, er macht jetzt aktiv im Umzug des Lebens mit. Also ich denke, das ist eine großartige Darstellung intensiver Teile des Lebens. Und das hört man bei Mozart sehr häufig, wenn man das nachhören kann.
Konzert für Klavier und Orchester in A-Dur, Köchel 488. Sie möchten daraus den zweiten Satz Adagio hören mit Monika Haas am Klavier. Und die Platte ist alt, aus dem Jahr 1953. Es knistert, hat aber dadurch auch ihren Reiz. Thank you. Konzert für Klavier und Orchester in A-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart. Am Klavier war Monique Haas. Ein Stück, das sich Markus Knoblauch gewünscht hat. 78-jährig ist er. Er arbeitet noch immer in Arztpraxen und Spitälern. Über etwas, Markus Knoblauch, haben wir noch nicht gesprochen. Und hier würde sich dann auch ein Kreis in Ihrer Biografie schließen. Sie, der in Alexandria geboren und aufgewachsen sind, reisen jetzt mindestens zweimal im Jahr nach Ägypten und arbeiten dann in einem kleinen Landspital, etwa 60 Kilometer von Luxor entfernt. Wie ist es zu dieser Zusammenarbeit gekommen?
Ich bin per Zufall einmal mit einem Herrn beim Mittagessen gesessen und wir haben von unseren Arbeiten erzählt und das war der Leiter der sogenannten Mission am Nil. Und er hat mir erzählt, sie würden in Ägypten ein Spital bauen. Sie würden dann jemanden suchen, der quasi eine erste Inspektion dort durchführen würde. Und dann habe ich gesagt, ja, das würde ich sofort machen. Und nach einiger Zeit kam dann ein Brief von ihm, das Spital sei jetzt in Betrieb und ob ich wohl gehen würde. Und so hat diese Arbeit dort begonnen. Ich ging eigentlich zu inspizieren, aber man wollte dann von mir gleich, dass ich Sprechstunde führe. Und so gehe ich jetzt zweimal im Jahr für 14 Tage und mache dort Sprechstunden.
Wie sieht denn dieses Spital aus? Also Sie sagen, ich musste hin, um es zu inspizieren, aber was haben Sie angetroffen?
Also es ist ein moderner Bau, ein sehr schöner Bau in dieser kleinen Stadt. Es ist modern eingerichtet, ganz einfach, aber modern. Wir haben alles zur Verfügung dort, ein gutes Labor, wir haben Monitoren, wir haben eine kleine Röntgenanlage. Also ich kann dort endoskopieren, ich habe das auch mitgenommen. Nein, man kann gute Medizin betreiben dort. Und die Leute kommen in Scharen, die Sprechstunde dauert bis um Mitternacht. Man könnte unendlich immer dort arbeiten. Ja. Und es ist, man sieht natürlich viel interessante Sachen, auch Sachen, die ich hier nie sehe. Es hat ja unendlich viele Leberkranke dort. Das ist eigentlich eine von Menschen gemachte Infektion. Eigentlich könnte man das behandeln und die Leute haben das Geld nicht. Ja, es gibt auch viel Trauriges in dieser Beziehung, weil der medizinische Standard in den Großstädten ist der perfekt wie in Europa, aber draußen für die einfachen Leute ist es schwierig.
Und wenn diese Leute kommen, krank, wie Sie sagen, und in Scharen, wie Sie auch sagen, wie zahlen Sie denn das?
Die müssen alle etwas bezahlen, aber das Spital, das ist letzten Endes ein Wohltätigkeitsspital, also das nimmt etwas ein, entsprechend der Kaufkraft der Patienten und die Reichen, die zahlen dann eben mehr, so hat man eine gewisse Quersubvention, aber diese Schweizer Organisation bezahlt immer noch etwa die Hälfte der Kosten an dieses Spital.
Ihre nächste Reise nach Ägypten in die Nähe von Luxor zu diesem kleinen Landspital ist, glaube ich, im Oktober geplant. Ist es für Sie unbedenklich, also in ein paar Wochen nach Ägypten zu reisen?
Im Moment habe ich die Reise im Einverständnis mit der Organisation abgesagt. Ich glaube, im Moment ist es nicht opportun. Es ist so unruhig dort und ich glaube, man muss auch nicht provozieren. Man hört ja jetzt, dass jetzt ist quasi der Westen, Amerika und Europa eine Art Blitzableiter, dass alles so schlecht gegangen ist und da muss man sich dem nicht exponieren. Ich glaube, jetzt muss man nicht gehen. Ich gehe dann schon wieder.
Wenn Sie jetzt auf Ihr Leben zurückblicken, auf diese 78 Jahre, würden Sie noch einmal den gleichen Weg gehen?
Also mit Sicherheit, ja, mit Sicherheit. Ich glaube, das Schicksal hat es einfach gut gewollt mit mir. Ich hätte es nicht besser haben können.
Markus Knoblauch, Gast bei Musik für einen Gast. Und zum Schluss Ihr letzter Musikwunsch.
Ich bin fast ein bisschen erschrocken, als ich das gesagt habe. Es ist ein trauriges Lied, das Vreneli ab dem Guckisberg. Aber ich bin auch verbunden mit der Volksmusik. Und auch wenn es traurig ist, ist es ein so schönes Lied und auch so voller Liebe und so voller Sehnsucht, dass man das im guten Sinne so am Ende einer Sendung hören darf.
Sie schaben ja mein Zufall. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.